Türme, ein Viertel in der Unterstadt von Djibouti,
ein Holzhaus wie alle anderen mit einem Aluminiumdach. Auf dem löchrigen, schmutzigen Dach, das vom Rost hier regiert, Königin Feuchtigkeit, Glas gleichermaßen gezeichnetes wie vom Verschleiß, liegen die merkwürdigsten Gegenstände herum und senden einander seltsame Botschaften. Ein geplatzter und durch die Hitze zusammengeschnurrter Ballon, ein altes Rad von einem verrotteten Fahrrad, ein verschlissener Strohhut, ein ausgetretener Schuh, ein Lappen, ein paar armselige Nägel. Auf der Veranda sitzt ein nicht mehr junger, eher alt zu nennender Mann in einer schattigen Ecke auf einer Bastmatte. Mit dem Rücken lehnt er an der Trennwand. Er hat ein niedriges, wackeliges Tischchen vor sich, auf dem stehen eine kleine, rote Kühlflasche für frisches Wasser, eine Thermoskanne für den stark mit Zimt, Nelken, Kardamom, Ingwer, gewürzten heißen Tee, ein Glas und eine Tasse. Direkt unter dem Hahn der Kühlflasche liegt, eingewickelt in einen ständig feucht gehaltenen Lappen, das Kat. Die Pflanze, auf die sich in diesem Teil der Welt alle Begierden richten. Die Zauberpflanze, die Unglückspflanze. Kat wird in Bündelchen kleiner Zweige verkauft, die mit den korkfarbenen Fasern des Bananenblatts zusammengeschnürt sind. Dieser Mann mit den halbgeschlossenen Augen, wie man sie bei Menschen sieht, die die ganze Nacht durchwacht haben, dieser Mann ist mein Vater. Awalle, er ist, wie man bei uns nicht ganz ohne einen gewissen Stolz sagt. Aber natürlich äst er nicht wirklich, sondern er kaut sein Kat, so wie andere Prim oder Kaugummi kauen. Und etwa jede Viertelstunde trinkt er einen Schluck kaltes Wasser und danach heißen Tee. Kat macht durstig. Kat macht das Ameisen in den Beinen krabbeln. Jede halbe Stunde ändert mein Vater seine Haltung. Zuerst stützt er sich mit dem Ellenbogen auf die rechte Seite, dann auf die linke. Und immer verfährt er auf die gleiche Weise. Immer. Der Lebensrhythmus der Menschen in diesem verdammten Land wird vom Kat bestimmt. Ohne Kat kein Leben. Von 13 bis 20 Uhr hält das Kat die Männer und die Frauen am Leben. Wie könnte man ohne es auskommen? Nur die einsame Stimme des Muezzins stört für einige Leute das ebenso wichtige Kat-Ritual. In einer orientierungslosen Welt klammern sich die Menschen an den zerbrechlichsten Halt, den es gibt, die Reise eines äthiopischen Strauches. Als Gegenleistung macht diese Pflanze sie unempfindlich. Kat ist Gift und Gegengift zugleich. Anders gesagt, Kat ist ewige Gefangenschaft. Die mörderischsten Feuerbrünste brechen stets am Nachmittag aus, wenn Männer, Frauen, Kinder und Tiere lethargisch auf Träume hoffen. Ein paar dreckige Gassen weiter steht ein Häuschen in Flammen, doch die Feuerwehrleute lassen auf sich warten, wie der Messias. Wie gewohnt. Vielleicht kommen sie nie, macht auch nichts. Es heißt, sie wüssten nicht, wo ihnen der Kopf steht. Vergangene Woche ist eine 90-jährige Neuropathin völlig entkräftet unter den Trümmern ihrer Hütte erstickt. Eine Handvoll Asche war alles, was Stunden später von der Alten übrig geblieben war, nachdem die Nachbarn den Brand ohne viel Aufhebens gelöscht hatten. Das Feuer, der boshafte Prometheus, nimmt den Mitarbeitern des Stadtbauamts die halbe Arbeit ab. Vor aller Augen vollführt er seinen verrückten Tanz, frisst zigzagförmige Gässchen durch die Unterstadt und reißt auf seinem Weg alles mit, wie der Acheron. Zurück bleiben nur noch ein paar kümmerliche, schrundige, geschwärzte Stützpfeiler. Vor kurzem hat ein hoher Funktionär des Stadtbauamtes vor den hilflosen Opfern folgendermaßen herumgeschwafelt: Das Feuer macht keine Geschenke, aber ihr müsst zugeben, dass jeder die Brände hat, die er verdient. Beachtet bitte, dass wir in der Oberstadt nie Schäden zu beklagen haben, die von irgendeinem Pyromanen verursacht wurden. In diesem Teil der Stadt hat das Feuer freie Hand. Zögerlich wie ein zierlicher Nachen schiebt sich das Leben aus dem hungrigen Bauch eines kleinen Mädchens. Dieses Kindmädchen mit dem abgezerrten Gesicht füttert ein ebenso kränkliches Kind. Wer ist die Mutter? Wer das Kind? Zur selben Stunde sitzt mein Vater nicht weit von dieser Stelle auf einer Bastmatte. Wie gewöhnlich lehnt er mit dem Rücken gegen die Trennwand und äst mechanisch vor sich hin. Draußen herrscht fürchterlicher Krach. Der heiße Wind lässt die Gesichter erstarren, sodass man sie für unempfindliche Masken halten könnte. Dann leeren sich die Straßen. Das Leben wird langsamer, fließender. Keine Passanten mehr in den Gassen. Auch der Lärm verebbt. Auf leisen Sohlen naht die Geisterstunde. Jetzt regiert das Kart in der Stadt. Alle warten darauf, zum Zombie zu werden. Nichts mehr ist wichtig. Die Außenwelt hat aufgehört zu existieren. Es ist Geisterstunde. In den staubigen, nie makadamisierten Gassen häufen sich Abfälle, Schotter und getrockneter Kot. Ein paar Frauen stehen vor ihren Türen und keifen. Die von gegenüber zetert. Du verdammter Bengel, hervorgegangen aus dem Wasser des Teufels. Los, hol eine kalte Coca-Cola für deinen bekifften Vater. Stell dich nicht taub. Du weißt ganz genau, dass ihm vom Kart die Kehle austrocknet. Komm her, du kleiner Bastard. Ihre Nachbarin mischt sich ein mit viel Tremolo in der Stimme, als wolle sie ihren Worten mehr Gewicht verleihen. Bei meinem Mann ist das Gleiche. Ohne Cola kommt ihm das Kart aus dem Hintern, wie bösartige Diarrhoe bei einem Flüchtlingsbaby. Die Frau ist Hilfspflegerin in der Ambulanz des Viertels und sie gefällt sich darin, ihre Nachbarin mit Erzählungen zu beeindrucken, die sie systematisch mit neuen Termini aus dem Krankenhausmilieu würzt. Eine dritte, eine große Schwarze mit flachen Brüsten, die man mühelos unter ihrem durchsichtigen Dirick erahnt, fährt fort. Meiner ist wie ein Kind. Ich kenne keinen anderen Erwachsenen, der so versessen auf Süßes ist. Jeden Tag drei Colas und stark gezuckerter Tee. Manchmal frage ich mich, ob er vielleicht Coca-Cola aus den Brüsten seiner verrückten Mutter gesaugt hat. Aus einem Hinterhof hört man, wie Said Hamagut, der weitschweifigste Sänger somalischer Zunge, mit monotoner Stimme folgenden schwermütigen Refrain herunterleiert. Ich jammere nicht, ich bin zum Schmerz geboren. Eines Tages werde ich gesunden, eines Tages werde ich gesunden. Mein Vater äßt in der Ecke. Freunde der Familie, Cousins, nahe und entfernte Verwandte, Stammesbrüder und verschiedene Bekannte biedern sich bei ihm an, wobei sie sich bemühen, einander zu überbieten. Die einen kommen ihn besuchen, um mit ihm zusammen zu äsen, die anderen, um sich ein Bündel Cards zu borgen, das sie nie bezahlen werden. Jeder hat ein Plätzchen für sein mageres Hinterteil gefunden. Um 14 Uhr sind alle soweit. Die Kartparty ist bereits im Gange. Draußen ist Geisterstunde. Hamoud, der Schmied, ist einer der unauffälligsten Typen im Viertel. Trotzdem erfreut er sich wegen seiner unglaublichen und unerreichten Geschicklichkeit allgemeiner Anerkennung bei seinesgleichen, vor allem in den unteren Vierteln. In der Selbstmörderstunde, in der Stunde, da die Stacheln der Sonne schlimmer stechen als Flaschenscherben, begibt sich Hamoud, seinem Ruf getreu, an seinen Arbeitsplatz. Einen Schrotthaufen, der ihm als Freilichtwerkstatt dient. Für die kleine Geschichte, die so oft die große Geschichte erhält, sei hier erwähnt, dass Hamoud ein Tumal ist. Das heißt, er gehört einer Kaste an, die als niedrig angesehen, folglich verachtet und von allen anderen Somali-Ethnien ferngehalten wird. Weil die Tumalis Eisen bearbeiten, sind sie Opfer einer regelrechten, wenn auch verschleierten Segregation. Böse Zungen in unserem Viertel behaupten, Hamoud fröne bedenkenlos dem Teufelsgetränk. Andere schwören feierlich bei ihrem Urgroßvater, der infolge der großen Dürre mit dem Beinamen Zerstörerin starb. Hamoud habe seinen Liter Wein in einer Hustensaftflasche unter seinem Eisenbett versteckt. Zu den Widersachern des Schmieds gehören viele eifrige Moscheegänger, an ihrer Spitze Hajjwar Amusa, der Vorsteher des Viertels. In einem Anfall unbeschreiblicher Wut hätte War Amusa dem Lehrling Hamouds, einem spindeldürren Schmied und Mechaniker ungewissen Alters, beinahe ein Auge ausgeschlagen. Halul hat gar nicht erst versucht, Klage zu führen, weil er genau wusste, dass Waha Musa sowieso nicht belangt würde. Man munkelt, ein alter Ehestreit erkläre zumindest teilweise den unversöhnlichen Hass, den Waha Musa gegen Hamoud hegt. Am Ende eines Gässchens mit unzähligen Schlammpfützen unterhalten sich zwei außergewöhnlich reife Gymnasiasten, höchst angeregt. da es in diesem Land keine Universität gibt, gilt jeder, der ein Gymnasium von innen gesehen hat, als Intellektueller. Der Erste sagt zum Zweiten: Unser Land ist eine grandiose Hülle, die auch Antonin Artaud nicht verschmäht hätte. Der Zweite erwidert ebenso wichtigtuerisch: Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit und danach hatten wir nichts, nicht einmal einen schwärmerischen Demagogen, der uns mit seinen Marathonreden hingerissen, der uns von nationaler Erhebung gesprochen, kurz, der uns in Illusion, will heißen Frustration, gewiegt hätte. In einer anderen Gasse singt Bob Marley Waiting in Vain.